ARD Sounds.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Mit Petra Waldvogel und Stadt, Land, Mensch. Das Spezial zum Tag der Arbeit. Spezial, weil wir Ihnen für den 1. Mai gleich 4 10-minütige Deutschland-Reportagen aus der Reihe der ARD-Infoprogramme vorstellen, in der wir aus verschiedenen Landesteilen jede Woche Themen beleuchten, die wichtig sind für Deutschland, beispielhaft für das stehen, was die Menschen hierzulande beschäftigt und mehr als nur einen kurzen Einblick gewähren. Und für diesen Tag der Arbeit, an dem viele Menschen eben nicht arbeiten, schauen wir auf jene, die wir sonst vielleicht nicht so im Blick haben. Auf der Straße, in unserer Nachbarschaft oder auf hoher See. Die Ostseefischer zum Beispiel. Ihre Fischbestände schwinden, Fangquoten werden drastisch gekürzt und immer mehr Schutzgebiete schränken die traditionelle Fischerei ein. Viele Fischer geben auf, ihre Boote bleiben im Hafen, ihre Netze hängen ungenutzt. Aber nicht alle kehren dem Meer den Rücken. Trotz aller Widrigkeiten wagen einige junge Menschen den Schritt in einen Beruf, der als aussterbend gilt. NDR-Inforeporter Julian Marxen hat einen solchen Fischer bei seiner täglichen Arbeit begleitet.
Frühmorgens im Norden von Schleswig-Holstein, etwas abgeschieden im kleinen Hafen von Masholm. Es ist 3:30 und noch dunkel. Im Sportboothafen liegen unzählige Segelboote, ein paar Yachten, daneben drei Fischkutter. Auf einem brennt schon Licht. An Deck steht Jungfischer Max Riegert. Kräftige Statur, kurzes blondes Haar. Er trägt einen Seemannspullover, darüber eine blaue Latzhose.
Moin Max.
Moin.
Ich bin Julian, grüß dich. Wie ist es?
Auf einem Fischkutter wird sich geduzt. Sobald das geklärt ist, kann es losgehen. Der 24-Jährige schmeißt den Motor an. Sein Vater Karl Ernst, genannt Kalli, fährt auch mit. Er löst die Festmacherleinen. Das blau-weiße Schiff legt ab. Wir gleiten mit dem Kutter durch den Hafen auf den Meeresarm Schlei in Richtung Ostsee.
Jetzt wollen wir mal gucken, die Netze, die wir gesetzt haben gestern. Was da drauf ist, weiß man nie. Das sage ich immer, soll man auch nicht voraussagen, das bringt Unglück.
Von seinem Platz im höher gelegenen Steuerhaus hat Fischer Max alles im Blick. Vor ihm Steuerrad, Joystick, Radarbildschirm, Echolotanzeige und ein Monitor mit digitaler Seekarte.
Vorgestern waren wir ja los, da war ja auch nicht viel. Schauen wir mal.
Max hat die Zielkoordinaten schon in den Computer eingegeben. Die Netze liegen gut 20 Kilometer draußen vor der Küste. Der Autopilot übernimmt die Fahrt. Max zieht die Schuhe aus, guckt aufs Wasser. Schon als Kind hat er beim Fischen geholfen. Erst seinem Opa, später seinem Vater. Beide Fischer.
Einmal auf dem Wasser, immer auf dem Wasser. Ich liebe den Beruf einfach. Du kannst einfach rausfahren, machst dein Ding. Jetzt ist es noch dunkel, aber nachher, wenn das dann so leicht hell wird und wenn der Ball schön hochkommt, herrlich. Das ist ab und zu unbezahlbar.
Jetzt ist Max der jüngste selbstständige Fischer hier an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Er fängt an in einer Zeit, in der viele Fischer keine Perspektive mehr für sich sehen. Etliche Betriebe haben aufgegeben. Zahlen der Landesfischereibehörde zeigen, 1980 gab es an der Ostsee noch gut 700 Fischer im Haupterwerb. Mittlerweile sind es nur noch 180. Und der Nachwuchs fehlt. Max Riegert erklärt, warum. Hohe Auflagen, Fangquoten, gestiegene Kosten für Kraftstoff und Instandhaltung der Schiffe und vor allem viel Arbeit bei fast jedem Wind und Wetter.
Du musst die richtige Einstellung dazu haben. Wenn du keinen Bock hast loszufahren, dann bringt das nichts. Machst du 16 Stunden, machst du 25 Stunden, hat man ja durchgefischt.
Dabei ist Max auf die Hilfe seines Vaters angewiesen. Ein extra angestellter Decksmann wäre zu teuer. Der 66 Jahre alte Kalli mit den dunkelgrauen, abstehenden Locken sitzt hinter seinem Sohn im Steuerhaus, trinkt Kaffee.
Er liebt den Beruf, auch wenn wir nun zusammenarbeiten, wir beide. Macht Spaß mit ihm zu arbeiten, weil du merkst ja, wie er zieht, wie er will. Ne?
Inzwischen haben wir die Schlei verlassen. Die Wellen hier auf der Ostsee sind höher, lassen den Kutter von links nach rechts schaukeln. Wer steht, muss sich festhalten. Sowieso, mit dem Gleichgewicht ist es hier so eine Sache, nicht nur an Bord. Es geht um das gesamte Ökosystem Ostsee. Es ist aus der Balance geraten. Das betonen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder. Überfischt, überdüngt, zu warm, kaum noch Heringe und Dorsche. Die schwarz-grüne Landesregierung von Schleswig-Holstein hat deshalb den sogenannten Aktionsplan Ostseeschutz 2030 aufgelegt. Dazu gehört, dass 3 neue Schutzzonen vor der Küste entstehen sollen, in denen nicht mehr gefischt werden darf.
Eine Zone ist die direkt vor eurer Haustür, direkt hier, wo wir jetzt längs fahren. Wie schlecht wäre das, wenn ihr da nicht mehr fischen dürft?
Das wäre sehr schlecht. Also Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni ist das ein Hauptfanggebiet für uns. Da fischen wir fast nur 80%, 90%. Also was sie da vorhaben, ist der Tod.
Meeresschutz sei wichtig. Quoten in gewissem Maß okay, findet Max. Aber so eine Fangverbotszone, das gehe zu weit. Denn die paar Fischer, die es noch gäbe, würden doch eh nur noch wenig rausholen. Nach gut 2 Stunden schaukeliger Fahrt zeigt die Seekarte, dass die ausgelegten Netze ganz in der Nähe sein müssen. Der erste Stöder. So heißt die Boje mit den roten Fahnen, unten dran das Netz. Max hat sich inzwischen eine wasserdichte Warthose angezogen, dazu Gummihandschuhe. Oben im Steuerhaus Vater Kalli, er manövriert das Schiff.
Ist klar, Max? Sag mal an, wo steht die Leine?
Drück nach Steuerbord!
Jo!
Max hebt die Boje aus dem Wasser an Bord, spannt das Netz zwischen einem Förderband und 2 Rollen ein. Es wird automatisch hochgezogen, landet Meter für Meter auf einem langen Holztisch. Max holt die ersten Fische aus den Maschen, wirft sie in koffergroße Kisten.
Wir müssen langsamer oder wir müssen Strecke für Strecke, so wird das nichts. Da ist zu viel drauf.
Der Jungfischer kommt kaum hinterher. Im Netz hängen viele Schollen. Und besonders freuen sich Vater und Sohn, wenn ein Fisch an Bord landet, der früher zuhauf gefischt wurde und jetzt nur noch als Beifang in begrenzter Menge erlaubt ist.
Dorsch! Aber der letzte Mohikaner hier.
Viel Dorsch ist nicht, ne?
Nee. Ich glaube auch, die sind hier abgewandert, weil es schlechte Wasserqualität ist.
Weil die Wasserqualität schlecht ist?
Würden wir Menschen nicht anders machen, wenn irgendwo schlechte Luft ist, dann gehen wir woanders hin.
Untersucht werden die Fischbestände etwa vom Thüneninstitut, eine Bundesforschungseinrichtung. Und die hat festgestellt, dass besonders Dorsche unter Wassererwärmung und Sauerstoffmangel in der Ostsee leiden. Gleichzeitig betonen die Forschenden, dass der Dorsch auch jahrzehntelang überfischt worden sei. Nach weiteren 2,5 Stunden auf dem schaukelnden Kutter hat Max 3,5 Kilometer Netz eingeholt.
Ja, bin sofort fertig.
Ertrag, gut 5 Kisten mit Schollen, Stein und Glattbutt, See- und Rotzungen und auch ein paar große Dorsche waren dabei. Max lächelt, er scheint zufrieden zu sein, besser als an vielen anderen Tagen, sagt er.
So, fangen wir okay, ne? 120, 130 Kilo Fisch heute, alles gut.
Es geht wieder nach Hause, Kurs Heimathafen. Es ist 11 Uhr vormittags, wir laufen mit dem Kutter in den Maasholmer Hafen ein. Weil er gut gefangen hat, will Max gleich verkaufen. An der Kaikante stehen schon ungefähr 15 Kunden und manche, die einfach nur gucken und schnacken wollen.
Bitte vorn los. Lass dir Zeit, Max.
Heil angekommen.
Erst einmal das Schiff festmachen. Dann kann der Verkauf losgehen.
So, was darf sein?
Ich würde gern Dorsch haben.
Die Kunden kommen aus Maasholm selbst, aus Glücksburg, Eckernförde oder machen Urlaub hier. Für Schollen nimmt der Fischer 5 Euro pro Kilo. Mehr bringen Edelfische wie die länglichen Seezungen, nämlich 20 Euro das Kilo. Wie viel Geld Max verdient, was am Ende übrig bleibt, das könne er nicht genau sagen. Aber es sei genug, um über die Runden zu kommen. Die Kunden jedenfalls hoffen, dass der Jungfischer ihnen auch in Zukunft frischen Fisch bringt.
Das, was er hier macht, muss doch erhalten werden. Wenn hier so ein kleiner Hafen wie Maasholm, hier ist, weiß ich nicht, wie viel Jahre hier Fischerei betrieben wird, wenn hier irgendwann sowas nicht mehr ist und nur noch solche Sportboote liegen, dann verliert doch auch die Gegend hier. Die Ostsee, die ist natürlich, was man so liest, auch überfischt. Und dass man da Regularien einführt, finde ich schon richtig. Aber man muss natürlich auch gerade solchen jungen Leuten noch die Chance zum Überleben geben.
Auch der Großvater von Max, Alfred, ist an diesem Vormittag zum Hafen gekommen.
Ich bin sehr beschäftigt hier.
Er will sehen, was sein Enkel gefangen hat. War selbst lange Fischer. Schon in den 60er Jahren ist er zur See gefahren.
Früher konntest du fahren und machen, was du wolltest. Da hat kein Mensch drum gekümmert. Am Hering gefischt, am Dorsch gefischt, alles. Und da war wunderbar.
Gab es da mal eine Zeit, wo zu viel gefischt wurde?
Ja, kann man nicht sagen. Aber die Quotenregel, das ist schon gut gewesen, dass die kam. Aber da ist auch kein Fisch. Was nützt die Quoten jetzt, wenn da kein Fisch ist?
Wer ist denn schuld daran, Ihrer Meinung nach, dass so wenig Fisch dann auch in der Ostsee ist?
Das kann am Klima liegen. Ich weiß auch nicht, wer da die Schuld haben soll.
Rainer Borcherding vom Umweltverband BUND hört solche Sätze immer wieder. Dabei sei der Klimawandel, also die Erwärmung, nur ein Faktor, betont er. Zur Wahrheit gehöre, dass die Fischer lange Zeit zu viel rausgeholt hätten. Dazu der ganze Dünger, der von den Feldern in die Ostsee gelaufen sei.
Herr Borcherding, wie geht's der Ostsee?
Grundsätzlich geht's ihr sehr schlecht.
Der Biologe kommt aus der Region. Ich habe mich mit ihm in einem nahegelegenen Sportboothafen verabredet. Viel Fisch sollten wir nicht mehr essen, meint Rainer Borcherding.
Also Dorsch bzw. Kabeljau, das ist ja dieselbe Fischart, ist aus im Prinzip. Die letzten paar, die da schwimmen, sollte man um Gottes Willen bitte Eier legen lassen, anstatt sie abzufischen. Plattfisch ist derzeit relativ viel vorhanden. Die haben ein bisschen mehr Gräten, aber es ist einfach der Fisch, der gerade da ist. Und dann sollte man auch Plattfisch essen, also Scholle, Flunder.
Entweder einen größeren oder zwei kleinere Steinbott.
Die Kisten auf dem Kutter leeren sich. Fischer Max Riegert hofft, dass er seinen Tagesfang heute noch los wird. Jetzt und auch in Zukunft werde er sicher nicht das große Geld verdienen, meint der 24-Jährige. Trotzdem wolle er seine ganze Kraft weiter in den Fischfang stecken. Nur, was gibt ihm der zehrende Job eigentlich zurück?
Was gibt er mir zurück? Das ist eine gute Frage. Was gibt er einem zurück? Glück und Zufriedenheit.
Irgendwann vielleicht mal etwas anderes zu arbeiten, darüber möchte sich der junge Mars Holmer aktuell keine Gedanken machen. Denn Ostseefischer ist trotz aller Schwierigkeiten, Kritik und unsicherer Zukunft nun mal Max Traumberuf.
NDR-Inforeporter Julian Marxen hat den jungen Ostseefischer Max Riegert begleitet. Um einen anderen Traumberuf geht es in der nächsten Deutschland-Reportage Stadtland Mensch. Fernfahrer, die Könige der Landstraße, die mit ihren Trucks weiter Strecken fahren, neue Regionen kennenlernen, Menschen treffen. Ein Traumjob und einer nur für große Jungs? Beides stimmt wohl nur sehr bedingt, wie Ralf Geißler von MDR aktuell auf seiner Reportagereise erfahren hat. Ralf, diese Reise beginnt nämlich mit einer Frau, einer Fernfahrerin. Warum ist das nicht doch eher ungewöhnlich?
Ja, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Wir haben uns gedacht, wir wollen mal was über Fernfahrer erzählen. Das war die ursprüngliche Idee, weil Fernfahrer waren ja in der Corona-Pandemie, einige erinnern sich vielleicht noch, die großen Helden, weil die brachten all das, was man nur noch schwer kriegte, bis hin zum Toilettenpapier. Und da wurde applaudiert, wenn Fernfahrer kamen. Man hat denen, die Hand durfte man nicht drücken, aber man hat sich sozusagen bei ihnen bedankt, freundlich. Und dann geriet es also irgendwie wieder in Vergessenheit, dass die das Leben in Deutschland aufrechterhalten haben in dieser Zeit. Und da haben wir gedacht dann danach, Mensch, das muss man sich mal angucken. Und dann habe ich bei einem Logistikverband gefragt und gesagt, ich will mal mit jemandem mitfahren. Und dann meldeten die sich und sagten, naja, sie hätten schon jemanden, aber es wäre eine Frau. Und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, es ist noch viel besser eigentlich, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten.
Wir hören uns am besten mal an, wie ungewöhnlich Sandy Kiesche und ihr Beruf tatsächlich sind oder eben auch nicht. Fernfahrer. Also zwischen Ausbeutung und großer Freiheit.
An einem Montag um 5 Uhr in der Früh steht eine kleine Frau neben einem großen LKW und macht ihn startklar.
Wichtig ist immer, einen Hammer mitzuhaben. Großen.
Sandy Kiesche soll zwei Schiffscontainer vom sächsischen Wiedemar ins thüringische Ebeleben bringen. Doch bevor sie sich ans Lenkrad setzen kann, ist körperliche Arbeit angesagt.
Aufsatteln, wir versuchen das mal.
Kiesche verbindet Anhänger und Fahrzeug. Die 46-Jährige entfernt Stützen, hämmert Bolzen raus und hängt Sicherungsketten ein. Danach startet ihre Fahrt zu einer sehr langen Reise.
Wissen Sie denn jetzt schon, wie Ihr Tag heute aussieht?
Nee. Hier steht nur die Tour. Das ist die einzige.
Und was Sie danach machen, wer sagt Ihnen das dann?
Da kommt schon eine Nachricht. Okay. Oder mein Disponent ruft mich an. Man ist jeden Tag woanders und man weiß nie wo. Also wir müssen immer Gepäck mit haben für 3 Wochen. Das sollte man unter Umständen. Oder man wäscht unterwegs, aber das ist ja so teuer.
Sandy Kiesche fährt seit 13 Jahren LKW. Eine Frau in einer Männerdomäne. Die Fahrerkabine ist ihr zweites Zuhause. Hinterm Sitz bewahrt sie Müsli, Klopapier und Kaffeemaschine auf. Sogar eine mobile Dusche hat sie dabei.
Eine richtige wie zu Hause quasi. Steckst du mal an einen Stecker hier? 12 Volt und dann macht man sich in den Eimer ein bisschen Wasser und dann kann man sich duschen. Man könnte, wenn man ein Weichei ist, natürlich mit dem Wasserkocher vorher noch ein Liter Wasser kochen, damit es warm ist.
Es ist ein Leben in stetiger Improvisation, tagelang auf Achse. Zu dieser frühen Stunde ist die Autobahn noch leer, leuchten die Wolken rosarot. Fernfahrerromantik.
Ich sehe den Sonnenuntergang oder Aufgang, je nachdem. Das ist doch romantisch, wenn man dann am Feld steht, da sieht man die Hasen vorbeihoppeln. Das ist wie jeden Tag Camping. Also ich muss sagen, das, was ich mit dem LKW schon gesehen habe, da bin ich nicht mal in Urlaub hingekommen. Ich war sogar auf Sardinien, in Monaco zur Yachtmesse mit einem 40-Tonner.
Als Fernfahrerin, die auch Überlängen transportieren kann, wird Kiesche vergleichsweise gut bezahlt. Deutschlandweit arbeiten knapp 500.000 Menschen als Berufskraftfahrer. Wenn es gut läuft, bekommen die meisten monatlich 2.000 bis 3.000 Euro netto überwiesen. Ausländische Fahrer erhalten oft weniger. Abends neben der A4 auf dem Rastplatz Dresdner Tor. LKW steht neben LKW. Zwischen den Fahrzeugen huschen Leona Blachowa und Paulina Bukajowa hindurch. In Warnwesten verteilen sie an die Fahrer Präsente.
Ja, das sind wirklich Kleinigkeiten. Studentenfutter, Gummibärchen, Kugelschreiber und dann auch ein Infoflyer mit unseren Kontaktdaten. Also in verschiedenen Sprachen.
Die Frauen sind im Auftrag des sächsischen Verkehrsministeriums unterwegs.
Also wir sind Beraterinnen von der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen. Und wir wollen ausländische Lkw-Fahrer von ihren Rechten und auch Pflichten auf den deutschen Straßen informieren.
Leona Blachowa stammt aus Tschechien, ihre Kollegin Paulina Bukajowa aus Polen. Sie sollen den Fahrern erzählen, welcher Mindestlohn ihnen zusteht. 12,41 Euro je Stunde, sofern sie innerhalb Deutschlands Waren be- oder entladen. Ein Pole öffnet seine Lkw-Tür.
Er
arbeitet für ein polnisches Unternehmen und er kriegt keinen deutschen Mindestlohn. Also er hat gesagt, er weiß, dass er deutschen Mindestlohn bekommen sollte, kriegt aber nichts.
Auch der tschechische Fahrer, zwei Parkplätze weiter, sagt, Mindestlohn habe er noch nie erhalten. Er fahre Metallteile von Pilsen nach Riesa, manchmal auch weiter bis nach Österreich.
Er arbeitet so 13, 14 Stunden pro Tag natürlich. Mit dem Aufladen und Ausladen, das gehört alles dazu. Dass es den deutschen Mindestlohn gibt, das weiß er natürlich ganz gut. Sein Arbeitgeber weiß es auch, aber er wird natürlich nicht mit dem deutschen Mindestlohn bezahlt.
Der Mann sagt, er wünsche sich mehr Kontrollen auf der Autobahn. Dann würden die Spediteure in Osteuropa vielleicht auch Mindestlohn bezahlen. Das sieht auch der deutsch-russische Fahrer eines Fleischtransporters so.
Gibt es denn manchmal Kontrollen? Also kommt manchmal der Zoll und die Polizei und kontrollieren?
Nein. Ich arbeite in dieser Firma 10 Jahre und noch nie.
Mehr kontrollieren müssten das Bundesamt für Logistik und Mobilität, der Zoll, die Polizei. Doch die Behörden sind mit dem Lkw-Verkehr in Deutschland nicht mitgewachsen. Sozialberaterin Blachowa zieht ein ernüchtertes Fazit.
Ich finde es schon traurig, weil ich selbst jeden Tag auf der Autobahn pendle. Sehe ich natürlich dann, wie gefährlich das alles ist. Dass sie dann auch gefährlich fahren, weil sie übermüdet sind. Heute war das noch gut, aber wir haben natürlich auch Schlimmeres gesehen, wie sie dann ihr Essen hier direkt auf dem Parkplatz kochen, weil sie so wenig verdienen, dass sie sich nicht leisten können, zur Raststätte zu gehen und dort zu essen. Sie können sich sogar Toilette oder Dusche nicht leisten, weil das einfach zu viel ist.
Keine oder doch viel zu wenige Kontrollen. Wieso scheinen die deutschen Behörden da so zu versagen?
Ja, der Verkehr, der hat natürlich massiv zugenommen, vor allem eben der Lkw-Verkehr, und die Behörden sind nicht entsprechend mitgewachsen. Aber selbst wenn sie das wären, ja, also man kann ja an so einer Autobahnraststätte einen Kontrolleur stellen, aber der kann die eben einfach gar nicht alle kontrollieren. Und dann ist es auch eine Frage der Prioritäten. Also wir haben später nochmal eine Recherche gemacht zu den Kontrollen und dann auch beim Zoll in Sachsen nachgefragt, wie häufig kontrolliert ihr denn überhaupt die Lkw-Fahrer? Und da haben die gesagt, sie kontrollieren schon, aber tatsächlich seien die Schwerpunkte eben jetzt andere. Man würde sich verstärkt auf organisierte Kriminalität konzentrieren. Und da fallen dann eben so, ich sag mal, die kleinen Fische, also sprich der angestellte Osteuropäer, der für eine osteuropäische Spedition durch Deutschland fährt und hier aber nicht den Mindestlohn kriegt, die fallen dann eben doch sehr häufig durchs Raster. Ganz interessant ist ja, dass die deutschen Spediteure alle sagen, bitte kontrolliert mehr, guckt mehr hin, weil für die sind natürlich die Osteuropäer die große Konkurrenz, aber es passiert eben einfach nicht.
Die großen Fische fangen, das ist gut gewollt, aber eben nicht so einfach. Und das ist dann für das Speditionsgeschäft entsprechend schwierig.
Die Lohndrücker aus Osteuropa machen es all jenen Unternehmern schwer, die sich an Regeln halten. Trotzdem gibt es in Deutschland noch junge Leute, die Vorunternehmen gründen.
Hallo.
Hallo.
Jonas Kurt führt in einen ehemaligen Industriebau im Nordosten von Leipzig. Unter der hohen Decke leitet Kurt die Firma Flextrans. Der 28-Jährige nimmt an einem langen Holztisch Platz. An der Wand hängt ein Schiffsgemälde, durch zwei Terrarien wuseln Geckos. Es sieht aus wie bei einem Start-up, nur dass hier nichts Neues entwickelt wird. Kurt und sein Team disponieren Lkw-Transporte.
Wir fahren europaweit, in jedes Land auch, haben Transporte nach Schweden, haben Transporte nach Italien, Spanien, Portugal. Wo gerade unsere Kunden hinmöchten mit ihrer Ware, dorthin fahren wir auch mit unseren Fahrzeugen. Und darüber hinaus haben wir auch noch ein großes Pool an Subunternehmern, die dann für uns auch Spezialsachen machen, wie zum Beispiel auch Türkei oder Iran.
Kurt hat die Firma in der Corona-Pandemie mit einem Freund aufgebaut. Er fährt auch selbst Lkw. Inzwischen beschäftigen die beiden 50 Fahrer. Diese bekämen mehr als Mindestlohn gezahlt.
Wie schaffen Sie es zu bestehen? Also obwohl Sie diese Konkurrenz haben aus Osteuropa, wie kriegen Sie es hin, dass Sie sagen, wir können trotzdem auch mit deutschen Fahrern zu den regulären Bedingungen plus noch ein bisschen mehr hier gewinnbringend ein Geschäft betreiben?
Ganz klar eigentlich Qualität. Qualität, deutsche Sprache. Wir sind hier noch in Deutschland. Hier wird gerade im regionalen Raum, ländlichen Raum, ist Deutsch immer noch sehr, sehr wichtig. Und wir fahren für viele große Industriekunden. Und da ist es einfach so, die möchten auch nur deutsche Spediteure. Also das setzen die voraus, dass der Fahrer Deutsch spricht oder dass der Disponent Deutsch spricht, weil die können sich dann nicht noch irgendwelche Sprachbarrieren leisten, sozusagen, um an Informationen für ihre Ladung ranzukommen.
Fernfahrerin Sandy Kiesche zieht derweil mit Tempo 90 die A38 entlang. Auf der rechten Spur reiht sich Lkw an Lkw. Dass ihre Kollegen zunehmend aus Osteuropa kommen, stört Kiesche nicht.
Also ich mag unsere Kollegen. Ja, auf der Autobahn, also ich hatte oft auch schon Pannen unterwegs. Dann sprich mal einen Deutschen an, der hat keine Zeit. Aber die anderen, die Polnischen, die Litauer oder was weiß ich, die russischen Fahrer, die helfen dir. Die haben auch immer alles mit und die können alles reparieren.
Kiesche steuert ihren Lkw im Norden Thüringens von der Autobahn wieder runter. In der Ferne leuchtet das Kyffhäuser-Denkmal. Ihr Navi lotst sie auf eine schmale Straße. Schlagloch reiht sich hier an Schlagloch.
Oh Gott, das hatte ich schon mal in Schottland. Da bin ich 20 Kilometer oder Meilen wirklich einen richtigen Feldweg gefahren. Der ist ja jetzt hier noch betoniert. Also, und da dachte ich, oh, das gibt's doch nicht. Und da war tatsächlich noch eine Bude.
Auch hier kommt noch eine Bude. Hinter einer Kurve taucht ein Recyclingunternehmen auf. Mit einem schweren Gabelstapler werden die Container von Kiesches Lkw gehoben. Danach hat sie erst einmal nichts zu tun. Ihr Disponent hat noch kein neues Ziel geschickt. Und so macht Kiesche Pause. Im thüringischen Nirgendwo neben einem Schrottplatz an einem abgeernteten Maisfeld.
Aber das kann tatsächlich passieren, dass Sie jetzt hier noch eine Stunde rumstehen?
Ja, oder länger.
Okay, aber das ist ja dann auch langweilig. Was machen Sie denn dann die ganze Zeit?
Ich habe ja auch ein iPad mit. Ich kann Fernsehen gucken und alles Mögliche. Rätsel, Bücher, ich kann mich schon beschäftigen.
Aber vermisst sie in solchen Momenten nicht doch manchmal das bürgerliche Leben, den 8-Stunden-Tag mit richtigem Feierabend?
Nee, das gibt's für mich nicht. Ich fühle mich hier wohl, weil hier sind all die Dinge, also ich bräuchte auch nicht mehr, wenn mich einer rausschmeißt, also wenn mein Mann mich mal rausschmeißt irgendwann. Ich habe alles hier. Ich bin vorbereitet für den Ernstfall. Ich habe Regensachen, ich habe Gummistiefel, ich hätte alles, was man braucht.
Sogar ein Fahrrad hat Kiesche dabei. Mit dem fährt sie nach Feierabend in der Landschaft herum. Fernfahrerromantik in einer Branche, die das Gefühl großer Freiheit ebenso kennt wie Ausbeutung. Einer Branche, die so vielfältig ist wie die Waren, die sie transportiert. Kiesches Tablet vibriert, die nächste Tour steht an. Jetzt geht es ins Berchtesgadener Land.
Und so endet Ihre Reportage, Ralf, mit Sandy Kiesche, mit der sie auch angefangen hat. Und diese Fernfahrerin, die scheint mir eben doch beeindruckend besonders. Als Frau in einem Männerberuf. Sie haben vorhin gesagt, dass es tatsächlich ungewöhnlich ist. Ist das nicht auch irgendwo einfach zu schwer für eine Frau? Oder ist Frau Kiesche entsprechend, naja, sagen wir mal, kräftig?
Ja, also es ist tatsächlich eine kleine Frau. Das ist recht überraschend, wenn man bedenkt, dass sie ja diese großen LKW fährt. Man muss schon ein paar Muckis, sage ich jetzt mal, haben, um diesen Job ausüben zu können. Es ist zwar sehr vieles automatisiert worden in den letzten Jahren. Ne? Hebebühnen erleichtern ja zum Beispiel die Arbeit beim Be- und Entladen ungemein. Aber Ladung muss gesichert werden, zum Teil durch schwere Ketten. Und da muss die dann schon auch richtig anpacken. Die hat lustigerweise erzählt, dass sie ja dann, wenn sie sich so angestrengt hat, dann hat sie ja dann wieder mehrere Stunden, wo sie sich dann auf dem Fahrersitz ausruhen kann. Zumal die LKW ja heute auch sehr stark automatisiert fahren. Sie fahren zwar noch nicht alleine, aber Tempo halten, Abstand halten und so weiter, das machen die dann eben schon. Aber ja, also Frauen sind, glaube ich, schon auch deswegen selten, weil es eben trotzdem immer noch so Zwischenphasen beim Be- und Entladen gibt, wo es körperlich doch sehr anstrengend ist. Der Frauenanteil, ich habe da nochmal nachgeguckt, der liegt in dem Beruf bei unter 2%.
Oh, trifft sie mit Sicherheit selten auf einen Mann, den sie fragen kann, ob er ihr mal hilft. Das hat sie ja in ihrer Reportage auch gesagt, dass sie das, wenn es sein muss, auch mal machen kann. Und dass sie die osteuropäischen Kollegen mag. Aber hat sie nicht auch mal ein mulmiges Gefühl, eben als Frau doch ziemlich allein unter Männern, die ja weit weg sind von zu Hause?
Ja, das ist so. Also die meisten Männer und die meisten Kollegen, die sind natürlich erstmal grundsätzlich nett und gut. Aber sie schläft eben oft auch nicht an Raststätten, weil sie eben selber gesagt, da fühlt sie sich nicht immer so wohl. Das hat zum einen damit zu tun, dass man da vielleicht nicht immer ganz sicher ist. Zum anderen aber eben auch damit, dass es an den Raststätten sehr laut ist. Also sie sagte, man kann an den Raststätten oft gar nicht so gut schlafen, weil man sich gar keine Vorstellung macht als Laie, wie doll die Autobahn da direkt daneben immer so dröhnt und hämmert. Und deswegen weicht sie also eben auch oft auf Orte aus, die sie eben so kennt, wo sie weiß, da kann man auch übernachten. Da ist sie dann aber tatsächlich dann oft ganz alleine. Ja, also sie hat mir mal gesagt, sie schläft manchmal auch unter den Windrädern, die sie zum Teil mit dahin gefahren hat. Und da weiß sie dann eben, da kann man sich hinstellen und dann übernachtet sie dann dort.
Aber da hätte ich ja nun mal echt ein mulmiges Gefühl. Also diese Sandy Kiesche scheint für mich doch tatsächlich beeindruckend besonders zu sein.
Das ist sie auf jeden Fall. Ich habe sie auch nach der Reportage nochmal getroffen, weil ich sie einfach so spannend fand. Wir waren dann nochmal zusammen essen. Ihr Mann arbeitet ja auch in diesem Gewerbe, also sozusagen gleich zwei, die vom Fahren leben und die sich aber sehr, sehr gut damit eingerichtet haben. Also sie verkörpert es, glaube ich, richtig, dass sie das wirklich aus tiefem Herzen gern tut, was sie da macht. Also sie lebt diese Fernfahrerromantik noch, die eben andere, also gerade die Billiglöhner aus den osteuropäischen Ländern eben nicht mehr verspüren. Und das fand ich eben so das Tolle an dieser Geschichte, also diese Ambivalenz zwischen einerseits dieser Frau, die sagt, ich habe da Freiheit, ich werde zwar jetzt nicht reich, aber ich sehe die Hasen übers Feld hoppeln und das ist einfach toll. Und die andere Seite eben mit den Leuten, die den massiven Zeitdruck haben, die schnell irgendwie Sachen von A nach B bringen müssen und dabei eben auch noch sehr schlecht verdienen.
Eine wunderschöne Geschichte und eine schöne Reportage. Ralf Geißler von MDR Aktuell und seine Reportage Fernfahrer zwischen Ausbeutung und großer Freiheit. In Stadt, Land, Mensch, die Deutschland-Reportage, das Spezial zum Tag der Arbeit. Es geht um Arbeit in all ihren vielen Facetten und dazu zählt zuletzt in vielen Regionen auch die Angst der Menschen, ihren Arbeitsplatz und damit ihren Lebensunterhalt zu verlieren. Zum Beispiel auch in Grafenwöhr, wo seit der zweiten Amtsübernahme von Donald Trump die Sorge vor dem Abzug der US-Armee aus Deutschland wächst. Stefan Liener, Reporter bei BR24, war vor gut einem Jahr im März 2025 in der nordbayerischen Stadt. Sein Thema: Grafenwöhr und die US-Armee. Stefan, was genau hat Sie bewegt, ausgerechnet diese Deutschland-Reportage zu machen? Haben Sie irgendeinen besonderen Bezug zu Grafenwöhr oder der US-Armee oder?
Ja, eigentlich nicht direkt, aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen des Kalten Krieges, als ganz Bayern, wie weite Teile des Südens Deutschlands, ja überzogen waren mit einem Netz von Kasernen der US Army oder der Luftwaffe. Und das hat die Gegend hier sehr geprägt. Grafenwöhr ist ein, wenn man so will, Relikt aus dieser Zeit. Das ist der größte Truppenübungsplatz der Vereinigten Staaten in Europa. Und es ist auch außergewöhnlich für Bayern. Es ist eine Region, die eben nicht industriell geprägt ist, eine sehr strukturschwache Region im Norden der Oberpfalz, wo die US Army, der mit Abstand größte Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber und eigentlich ja ökonomische Überlebensgarant ist. Und das fand ich wahnsinnig spannend, meine persönliche Vergangenheit mit diesem ja ökonomischen Sondergebiet, wenn man so will, in Bayern zu verbinden und mir das mal anzugucken.
Wie konkret diese Sorgen der Menschen sind und warum, das hören wir uns jetzt an. Ihre Reportage, Stefan.
Der Himmel ist trüb, die Stimmung kämpferisch. Ein Meer von Fahnen und bunten Streikwesten, soweit das Auge reicht. Die Gewerkschaft Verdi veranstaltet an diesem Märztag eine Kundgebung auf dem Nürnberger Kornmarkt. Es geht um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst. Mittendrin steht Katrin Birner. Die Gewerkschaftssekretärin ist bereits am Morgen angereist mit einer Delegation vom rund eine Stunde entfernten Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Die Gruppe will Solidarität mit den Streikenden zeigen. Katrin Birners Begleiter arbeiten nämlich nicht für den deutschen Staat oder eine bayerische Kommune, sondern für die US-Armee. Sie sind lokale Zivilangestellte auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter Verwaltung der Vereinigten Staaten steht.
Wir haben dort über 2.500 Direktbeschäftigte, die auch unter einen Tarifvertrag fallen. Und dann gibt es aber natürlich noch ja, bis zu 10.000 weitere Beschäftigte, die dort auch noch sozusagen indirekt beschäftigt sind. Also es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Doch wie lange noch? Das ist eine Frage, die viele Menschen vor Ort umtreibt, seit Präsident Donald Trump im Amt ist und immer neue Drohungen in Richtung Europa ausstößt. Kommt es zu einem großen Truppenabzug? Und was würde das für die Menschen in der ländlichen Oberpfalz bedeuten? In Orten wie Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels, in denen es außer der US-Armee nur wenige Wirtschaftsfaktoren gibt. Viele befürchten das Schlimmste, erzählen die Gewerkschafter.
Momentan sieht es so aus, dass die Leute natürlich jetzt sehr bedrückt sind über die ganze Situation. Man weiß nicht, was kommt. Es kommen laufend irritierende Signale aus Amerika. Zuerst geht es links rum, dann geht es rechts rum. Also man weiß nicht genau, was jetzt noch kommt. Es sind zu viele Spekulationen, die rumgehen und das verunsichert.
Die meiste Bevölkerung arbeitet ja auf dem Übungsplatz. Also wenn der Übungsplatz zugemacht werden sollte, was hoffentlich nicht passiert, wird halt die Arbeitslosigkeit schon steigen und die Bevölkerung hat schon Angst davor, weil ein wichtiger Wirtschaftsfaktor wegfällt.
Die Verunsicherung vor Ort ist groß. Offiziell will man sich derzeit auch nicht äußern. So sagte die amtierende Bürgermeisterin von Grafenwöhr ein bereits vereinbartes Interview kurzfristig ab. Nur kein falsches Wort, scheint die Parole zu lauten. Denn für die Menschen in der Region steht die Zukunft eines ganzen Landstrichs auf der Kippe. Knapp 30.000 Amerikaner leben in der ländlichen Gegend in und um Grafenwöhr. Sie stellen damit die Bevölkerungsmehrheit. Auch wirtschaftlich dominieren die US-Truppen die Region im Nordosten Bayerns, in der sich die Kommunen und die lokale Bevölkerung seit Jahrzehnten an die Bedürfnisse des Militärs angepasst haben. Mit Schrecken erinnert man sich dort noch an die erste Amtszeit von Donald Trump. Damals hatte der US-Präsident den Abzug eines Regiments mit 4.500 Soldaten angeordnet. Soweit kam es dann nicht. Nachfolger Joe Biden befahl eine Kehrtwende. Die Truppen blieben in der Oberpfalz.
Grafenwöhr konnte erstmal aufatmen und Sie konnten den Truppenübungsplatz besuchen. Die US-Armee schottet sich hier ja eigentlich ziemlich ab. War es trotzdem leicht für Sie, aufs Gelände zu kommen?
Also nach einem gewissen Vorlauf war es eigentlich kein Problem. Das haben wir Journalisten ja oft, die Situation, dass wir Dinge sehen wollen, wo jetzt nicht jeder hinkommt. Ich habe dann Kontakt aufgenommen über das amerikanische Generalkonsulat in München. Zu denen hatte ich immer wieder Kontakt. Ich bin eigentlich Wirtschaftsjournalist und beschäftige mich auch mit internationalem Handel. Und da sind die USA natürlich immer wieder ein wichtiger Faktor und auch ein Thema. Und dann kam der Kontakt zu dem Sprecher der US-Truppen in Nordbayern zustande. Wir haben dann abgesprochen, was mich denn so alles interessiert. Ich habe eigentlich gesagt, alles. Und dann klappte das mit dem Besuch eigentlich relativ problemlos.
Und Sie konnten dort erfahren, warum dieser Truppenübungsplatz so besonders und so besonders wichtig ist. Und auch das hören wir jetzt in Ihrer Reportage.
Trainingsalltag in Grafenwöhr. Eine Infanterieeinheit übt gemeinsam mit Schützenpanzern, einen gegnerischen Angriff abzuwehren. Jahrelang trainierten die Militärs vor Ort vor allem für sogenannte asynchrone Konflikte, das heißt für Einsätze wie in Afghanistan, Irak oder Mali, wo auf der einen Seite hochgerüstete westliche Truppen standen, auf der anderen Seite Milizen ohne Panzer und Luftwaffe, dafür aber mit Erfahrung im Häuserkampf und mit Sprengfallen. Mit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 und spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat sich das geändert. Heute wird wieder wie zu Zeiten des Kalten Krieges geübt. Armee gegen Armee, Panzer gegen Panzer, Haubitze gegen Haubitze. Aus Sicht des US-Militärs ist das mehr als 200 Quadratkilometer große Gelände in Grafenwöhr dafür ideal geeignet. Denn nicht nur US-Truppen werden in Grafenwöhr trainiert. Auf dem riesigen Gelände können Einheiten aus verschiedenen verbündeten Nationen gemeinsam üben. Zuletzt waren zum Beispiel Soldaten des NATO-Partners Litauen vor Ort. Auch tausende Ukrainer wurden dort in den vergangenen Jahren an westlichen Waffensystemen ausgebildet. Und nicht zuletzt die Bundeswehr kann dort mit schweren Waffen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 trainieren, wie in diesem Winter die Soldaten des Panzerbataillons 104 aus dem bayerischen Pfreimd. Dass die NATO-Armeen wieder verstärkt den konventionellen Landkrieg üben müssen, das habe sich vor einigen Jahren kaum jemand vorstellen können. Das sagen auch die Militärs in Grafenwöhr. Doch wie lange noch? Auf diese Frage haben auch die US-Militärs vor Ort keine Antwort. Sie sind ja auch nicht diejenigen, die über einen möglichen Truppenabzug aus Europa entscheiden. Das tun die Politiker in Washington. Schon vor Interviews wird deshalb jedem Reporter klargemacht, Fragen zur Politik werden die Soldaten nicht beantworten. Ohnehin seien die US-Truppen hier gespalten, sagt einer der deutschen Zivilangestellten.
Wenn man mit den Amerikanern redet, die sind genauso ein Durchschnitt der amerikanischen Gesellschaft, wie wir einen Durchschnitt der deutschen Gesellschaft darstellen als Arbeitnehmer. Und auch bei denen gibt es Pro und Contra Trump und es gibt Pro und Contra Europa-Amerika. Im privaten Gespräch äußern sich viele Anti-Trump, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er jetzt natürlich ihr Chef ist.
Und das bedeutet konkret, würde Donald Trump eines Tages anordnen, dass die Truppen aus Grafenwöhr abgezogen werden, dann würden die Soldaten auch gehen, unabhängig von ihrer jeweiligen politischen Einstellung, unabhängig davon, wie gerne sie in Bayern stationiert seien. Wie eng und freundschaftlich das Zusammenleben von Oberpfälzern und Amerikanern in Grafenwöhr ist, das lässt sich jedes Jahr im Sommer erleben. Dann laden die US-Militärs auf den normalerweise streng abgeschirmten Truppenübungsplatz ein. Die einzigen, die dann Gewehre abfeuern, sind Böllerschützen in bayerischer Tracht. Ein Wochenende lang wird gefeiert, mit bayerischer Blasmusik und Country-Music, mit fränkischen Bratwürsten und Hamburgern und natürlich mit bayerischem Bier. Beim letzten deutsch-amerikanischen Volksfest im vergangenen August reiste eine ganze Regierungsdelegation aus dem mehr als 2 Autostunden entfernten München an. Angeführt von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der vor Ort die deutsch-amerikanische Freundschaft beschwor. Auch er weiß, wie schwer es für die strukturschwache Region im Nordosten des Freistaats würde, käme es zum Abzug der US-Truppen.
Wenn die Amerikaner hier gehen würden, wäre das eine ganz schwierige Situation. Überall dort in Deutschland, wo Militärflächen freigelassen wurden, hat es erhebliche Anstrengungen auf das auszugleichen. Und gerade für strukturschwächere Räume ist das einfach lebenswichtig. Und deswegen, wir würden gerne, dass die Amerikaner da bleiben. Wir nehmen auch gerne noch mehr Soldaten. Es hat sich auch gut entwickelt. Es gibt eine enge Zusammenarbeit. Und wir fühlen uns einfach sicherer mit mehr amerikanischen Soldaten auf unserem bayerischen Boden.
Begleitet wurde Söder auch von Andreas Mayer, dem Landrat des Kreises Neustadt an der Waldnaab. Der setzte auf das Prinzip Hoffnung.
Also ist sicherlich mit einer der größten Arbeitgeber. Und wenn hier sich etwas gravierend ändern würde, dann müsste man sich natürlich auch hier neue Konzepte einfallen lassen. Aber soweit denkt man noch nicht. Wir sind optimistisch. Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist, denke ich, jedem Präsidenten und jeder Präsidentin so viel wert, dass hier nicht der komplette Kahlschlag betrieben wird.
Wie es in Grafenwöhr weitergeht, ob den Menschen vor Ort im Sommer noch zum Feiern bei einem deutsch-amerikanischen Volksfest zumute sein wird, das ist offen, seit mit US-Präsident Donald Trump ein nahezu unberechenbarer Politiker im Weißen Haus sitzt. Derzeit jedenfalls wird auf dem Truppenübungsplatz weiter trainiert.
Die Politik musste außen vor bleiben, aber es wurde weiter trainiert. Vor gut einem Jahr, und das wird es ja heute immer noch, aber wurde den letzten Sommer auch wieder gefeiert?
Ja, das deutsch-amerikanische Volksfest, das hat da im Nordbayern, also in Grafenwöhr, eine ganz große Tradition. Das ist eigentlich der zentralste Punkt im Jahreskalender, wenn man so will. Da wurde wieder gefeiert, da wird auch in diesem Jahr wieder gefeiert. Aber man muss natürlich schon schauen, das Ganze wird natürlich immer überlagert in den vergangenen Jahren von der bangen Frage, wie geht's weiter? Denn es sind ja nicht nur die weit mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten, die da stationiert sind. Das sind auch Zehntausende von Familienangehörigen, die da leben. Und davon lebt wiederum natürlich zum Beispiel die Gastronomie in Grafenwöhr. Also das ist eine Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern, hat aber so viele Restaurants wie wahrscheinlich manche Städte mit 100.000 Einwohnern oder mit 60.000 Einwohnern, hat ein Angebot an japanischem Essen, indischem Essen. Also was für viele Kleinstädte eigentlich undenkbar ist, das gibt es da, aber nur, weil eben Zehntausende von Amerikanern dort sind. Und wären die mal weg oder würde deren Zahl deutlich sinken, würde das natürlich bedeuten, dass da viel den Bach runtergeht.
Aber noch hofft man, dass es nicht so kommt, dass sich doch noch was wieder tut im Verhältnis der USA mit Europa, mit der NATO. Und dieses Prinzip Hoffnung, das hält wirklich stand, auch gerade wenn man mal an die jüngsten Drohungen aus dem Weißen Haus im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg denkt?
Ja, also ich glaube, da oben in der betroffenen Region, da ist man inzwischen sehr geübt im Kaffeesatzlesen. Das heißt, jede Äußerung wird darauf abgeklopft, trifft das jetzt eher uns, also Stichwort Truppenabzug, oder trifft das eher die in der Trump-Diktion, die bösen Europäer, also zum Beispiel die Spanier, die dann keine amerikanischen Kampfflugzeuge mehr landen lassen und so weiter und so fort. Jetzt hofft man natürlich, weil Deutschland seine Verteidigungsausgaben ja deutlich anhebt, dass man jetzt wieder gnädiger gesehen wird. Und das haben mir jetzt auch zum Beispiel gerade erst Unternehmer aus der Region erzählt, die ich an einem völlig anderen Fleck der Welt getroffen habe, nämlich bei einer bayerischen Wirtschaftsdelegation, die in Mexiko unterwegs war. Da waren Unternehmer dabei aus dem Großraum rund um Grafenwöhr, also aus der Oberpfalz. Und die haben auch gesagt, ja, ich mache 40% meines Umsatzes, also ein Unternehmen aus der erweiterten Baubranche mit den Amerikanern. Die haben gesagt, sie erweitern diesen Truppenübungsplatz sogar. Es wird momentan da investiert, also auch viel in Bau, und zwar in Projekte, die von lokalen Baufirmen abgewickelt werden. Und da regiert definitiv das Prinzip Hoffnung weiter.
Aber vielleicht sichert man sich ja doch auch ein bisschen ab, indem man Kontakt zu Mexiko aufnimmt. Stefan Liener von BR24 über Grafenwöhr und die US-Armee. Die Hoffnung bleibt, aber eben auch eine gewisse Unsicherheit. Hoffnung und Zuversicht, Halt und Arbeit finden junge Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind, in der Werkstatt der Radstation Bonn. Dort werden nämlich nicht nur Fahrräder geparkt, repariert und verkauft. Die Radstation ist auch ein Qualifizierungsprojekt zur Vorbereitung junger Erwachsener auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Neben einer Ausbildung werden dort Fertigkeiten vermittelt wie Disziplin, Pünktlichkeit und vor allem Vertrauen in sich selbst und die eigene Zukunft. Die WDR5-Reporterin Juliane Krebs hat diese Radstation Bonn besucht.
Dann hat es mir natürlich auch sehr geholfen, hier gebraucht zu werden. Man hat einen Tagesablauf, die Struktur, die übernimmt man dann irgendwann auch in sein Privatleben wieder. Dann geht wieder alles von vorne los, wieder besser, alles organisierter.
Also ich wurde halt direkt mit aufgenommen. Also es ist halt, es fühlt sich an wie so eine kleine Arbeitsfamilie. Also es ist halt ein sehr schönes Klima einfach hier.
Verlässt man den Bonner Hauptbahnhof durch den hinteren Ausgang, kann man sie kaum verfehlen. Die Radstation, ein Gemeinschaftsprojekt der Caritas und des Jobcenters Bonn. Jeden Tag von 7 bis 19 Uhr geöffnet, 362 Tage im Jahr. Eine bunte Flagge weht vor dem Eingang. Die Tür ist breit, sodass die Kundinnen und Kunden bequem ihr Fahrrad durchschieben können. Jetzt noch durch eine Metallschranke am Empfangstresen vorbei und erwartet schon Bettina Kunze. Sie leitet die Radstation.
Guten Morgen, herzlich willkommen.
Dann zeige ich Ihnen mal die Radstation.
Gut, okay, jetzt stehen wir hier im Parkhaus der Radstation. Wir haben hier 467 Stellplätze. Menschen, die ihr Fahrrad unterstellen, haben hier einen Parkplatz. Die Möglichkeit für Tagestickets, Monatstickets oder Jahrestickets.
Das Parkhaus ist gut besetzt. In roten Metallrinnen stehen bunte Fahrräder aller Art doppelstöckig übereinander. Immer wieder kommen Menschen und bringen oder holen ihre Räder. So auch Birgit Becker.
Ich nutze das Rathaus gelegentlich und finde das eine sehr angenehme und bequeme Lösung, mein Fahrrad hier sicher abzustellen, wenn ich mit der Bundesbahn unterwegs bin.
Ihr gelbes Fahrrad ist gepflegt und sieht ziemlich teuer aus. Es einfach irgendwo anzubinden, kommt für Birgit Becker keinesfalls in Frage.
Nee, mein Fahrrad ist natürlich ein Gebrauchsgegenstand, aber hier am Bahnhof würde ich das nie abstellen und vor allen Dingen nicht, ja, abends nicht, nee, nie.
Aber in der Radstation werden nicht nur fremde Räder sicher geparkt, sondern es gibt auch eine Flotte von eigenen Fahrrädern, die ausgeliehen werden können. Hinter einer großen Glasscheibe im Parkhaus ist außerdem eine Werkstatt zu erkennen.
Wir haben hier in der Radstation eigentlich zwei Einsatzbereiche. Das eine ist die Werkstatt, ne, mit dem Schwerpunkt Fahrradtechnik. Das kann man so als Überschrift sehen, also alles rund ums Fahrrad und die Fahrradtechnik. Dann hier im Parkhaus, das ist so der Bereich Einzelhandel. Und das ist ein ganz wichtiges Lernfeld für unsere Jugendlichen.
Die Jugendlichen, um die geht es hier in der Radstation. Denn sie steht unter der etwas sperrigen Überschrift Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsbetrieb. Und zwar für Menschen, die unter 25 Jahre alt sind und arbeitslos.
Also es gibt ja junge Menschen, die haben zum Teil keinen Schulabschluss, dann manche haben Sozialstunden, die sie mitbringen, die abgeleistet werden müssen. Die familiäre Situationen sind total unterschiedlich. Jede Biografie ist individuell. Ne? Natürlich gibt es so gewisse Schnittmengen, ne? Dass sie es noch nicht geschafft haben, aus eigenen Kräften im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ne? Das ist eigentlich die Schnittmenge.
Ich war ja quasi unglücklich in meinem Job, in meinem Ausbildungsjob, war da nicht mehr zufrieden mit. Hab mir dann erstmal eine Zeit lang Pause genommen, um zu überlegen, was gut ist. In der Zwischenzeit wurde mir vom Jobcenter eine Maßnahme bei der Radstation hier angeboten. Und da habe ich mich direkt super wohl gefühlt und habe gedacht, da musst du dranbleiben, das wird deine Zukunft.
Aktuell gibt es rund 260.000 Arbeitslose unter 25 in Deutschland. Tim war einer von ihnen. In der Radstation begann er zunächst in einer sogenannten Maßnahme. Das heißt, er bezog weiterhin Sozialleistungen, bekam aber eine kleine Aufwandsentschädigung. Ein-Euro-Jobber nennt man das auch. Zunächst bewährte er sich also und absolvierte dann hier die Ausbildung zum Zweiradmechaniker.
Wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb, wir bilden Fahrradmonteure aus. Das ist eine zweijährige Ausbildung oder Zweiradmechatroniker. Das ist eine dreieinhalbjährige Ausbildung.
Den ersten Schritt in ein neues Leben, den Weg zum Jobcenter, müssen die jungen Leute alleine finden. Gibt es freie Plätze in der Radstation? Bekommen Sie bei Interesse hier einen Termin zum Kennenlernen vermittelt.
Da gibt ein Erstgespräch, dass man einfach mal erklärt, wie läuft das hier ab. Und dann besprechen wir hier den Einsatz. Ne? Also wir gucken, dass wir die jungen Menschen hier sowohl nach Neigung als auch, wenn sie nicht wissen, was sie gerne machen, einfach mal im Parkhaus und in die Werkstatt einteilen.
Ich zeige Ihnen gerne auch nochmal die Werkstatt.
Ja, sehr gerne.
Dann gehen wir mal von außen rein, damit wir jetzt mal den Weg gehen, den der Kunde geht.
In der Werkstatt herrscht eine entspannte Atmosphäre. Ein Radio dudelt vor sich hin und drei junge Männer arbeiten konzentriert an der Werkbank und an zwei Fahrrädern. Von der Decke hängen Seile, an denen die Fahrräder zur Reparatur in die Höhe gezogen werden können. Werkzeug hängt geordnet an den Regalen und es riecht intensiv nach dem Gummi von Fahrradschläuchen. Hier in der Werkstatt beginnen die Neulinge in der Regel mit ersten kleinen Schritten.
Also was ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich versucht, relativ schnell auch so einen Bezug, Beziehung aufzubauen, ne? Persönlichen Kontakt und auch zu schauen, dass man die Jugendlichen nicht überfordert und auch überprüfen kann, wenn ich jetzt einen Auftrag gebe, also oder zum Beispiel erkläre, wie wird ein Schlauch gewechselt. Das ist eigentlich so eine leichte Tätigkeit. Ne? So, dann ist für uns immer wichtig, ich erkläre was. Und dann überprüfe ich das. Ne? Das heißt, was Sender-Empfänger, was kommt beim Jugendlichen an? Also das sind so ganz wichtige Beobachtungen, wo wir großen Wert drauf legen.
Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und die Jugendlichen richtig kennenzulernen, ihre Stärken und Schwächen auszuloten und sie engmaschig zu begleiten. Deswegen ist so eine Maßnahme auch auf einen Zeitraum von 6 Monaten bis zu 2 Jahren angelegt, bevor der nächste Schritt folgen kann, ein Ausbildungsplatz.
Weil wir wollen auch das Gefühl haben, dass ein Jugendlicher das Ausbildungsziel auch erreichen kann.
Der Schritt zurück in ein geregeltes Leben mit festen Terminen ist eine Herausforderung für die jungen Menschen. Das berichtet auch Maßnahmenteilnehmerin Sally.
Also ich muss zugeben, bei mir ist das ein sehr großes Thema der Pünktlichkeit, weil auch wenn ich hier tatsächlich nur gefühlt 10 Minuten von entfernt wohne, ist es sehr schwer für mich mit der Pünktlichkeit. Aber man wird auch unterstützt, also es ist halt einfach dieses Gefühl von Sicherheit, dass man Hilfe bekommt.
Sie haben hier sehr viel Geduld mit den jungen Menschen, versichert Bettina Kunze. Die Androhung von drastischen Konsequenzen hält sie für wenig zielführend. Stattdessen setzt sie auf intensiven Austausch und eine gute Atmosphäre.
Wir haben da einen sehr langen Atem, kann ich Ihnen sagen. Wir bleiben am Ball.
Und der Erfolg gibt ihr recht. Schon 7 Jugendliche haben in der Radstation ihre Ausbildung absolviert. Und seit ihrer Gründung vor 25 Jahren konnten schon rund 1.800 junge Menschen an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Und noch eine Erfolgszahl, ganze 44% von ihnen konnten im Anschluss an die Maßnahme in eine Ausbildung oder Arbeit weitervermittelt werden.
Es hat ja auch nicht jeder das Ziel, Fahrradmonteur oder Fahrradmechatroniker zu werden, ne? Ja. Sondern das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Also wir haben ja ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe. Frau Kummerz, in welche Berufe haben wir jetzt so vermittelt? Was war?
Jetzt muss ich erst mal überlegen. Elektronikerin für Betriebstechnik, Dachdecker haben wir vermittelt. Verkäufer, genau. Lagerarbeiter, sowas.
Bettina Kunze arbeitet sehr eng mit Sozialarbeiterin Katja Kuhmanns zusammen. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass die Radstation nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort zum Wohlfühlen und des Miteinanders ist.
Ja, dann gehen wir wieder hier ins Parkhaus. Dann zeige ich Ihnen auch nochmal hier hinten unseren Sozialraum.
Hinter dem etwas trockenen Begriff Sozialraum versteckt sich eine Mischung aus gemütlicher Familienküche mit großem Holztisch und Besprechungsraum.
Hier finden also unsere Koch-AG oder unser Team oder Teilnehmerbesprechungen statt. Ich finde auch, dass man es schön machen muss, damit es schön bleibt. Ja, und damit wir auch vermitteln, ihr seid es uns wert. Ja, wir möchten es auch euch schön machen. Wir möchten einen schönen Ort haben, wo man einfach gerne hinkommt.
Also das, der erste Punkt, der ist schon mal neue Kontakte knüpfen. Die verliert man ja auch oft in der Arbeitslosigkeit. Ich zum Beispiel habe mich zurückgezogen, hatte kaum Kontakte. Das hat mir schon mal sehr geholfen, auf der sozialen Ebene wieder Fuß zu fassen.
Doch trotz aller Erfolge ist auch die Arbeit der Radstation in der Zeit der allgemeinen Einsparungen in Gefahr. Eine Kürzungswelle haben sie gerade wieder hinter sich. Und das, obwohl es laut Bettina Kunze an Projekten für unter 25-Jährige fehlt, also Menschen, die dem Arbeitsmarkt dann langfristig verloren gehen.
Die jungen Menschen sind ja da. Es ist ja nicht so, nur weil es kein Geld mehr gibt, gibt es keine jungen, arbeitslosen Menschen mehr. Und um diese Zielgruppe, aus meiner Sicht, kümmern sich da nicht so viele.
Eine Perspektive entwickeln, eine Beschäftigung haben, das hat auch Tims Leben verändert.
Im Grunde tut es einem dann insgesamt gut, wieder arbeiten zu können, weil das sich halt in jeden Teil deines Lebens irgendwo auswirkt.
Und eine Chance darauf vermittelt trotz weiter drohender Kürzungen auch heute noch die Radstation Bonn, die WDR5-Reporterin Juliane Krebs vor rund 8 Monaten, Ende August 2025, besucht hat. Und damit endet unsere Reportagereise durch Deutschland zum Tag der Arbeit. Viele neue Stadt-Land-Mensch-Reportagen gibt es wöchentlich in den ARD-Informationsprogrammen und in ARD-Sounds. Ich bin Petra Waldvogel. Ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Mai und danke fürs Zuhören.
Stadt-Land-Mensch, die Deutschland-Reportage.